Hey, hier ist Christina, deine Stresstante. Keine Sorge, ich bringe dir keinen Stress. Ich helfe dir, ihn loszuwerden. In diesem Podcast reden wir offen, ehrlich, mit einer Prise Humor über alles, was uns im Alltag so richtig unter Druck setzt. Und natürlich bekommst du Tipps und Übungen, wie du entspannter durchs Leben gehst. Also tief durchatmen und los geht's. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, ich habe wieder einen Gast eingeladen. Und ich freue mich, denn wir haben uns auch auf dem Expertenkongress kennengelernt. Und die Katja ist Heilpraktikerin und hat sicherlich richtig spannende Themen für uns, die sicherlich mit meinen sozusagen sich überschneiden. Und deswegen umso spannender finde ich jetzt unser kommendes Gespräch, weil ich glaube, da kann jeder was für sich mitnehmen. Ja, erstmal herzlich willkommen, Katja. Danke, dass du da bist.
Danke, Christina, für die Einladung. Wirklich, von Herzen.
Sehr, sehr gerne. Ja, und ich starte auch schon direkt die Einleitung. Und zwar erzähl mal kurz, wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Wo bist du geboren? Wie bist du aufgewachsen? Erzähl mal kurz.
Ja, gerne. Also ich bin Jahrgang 77. Ich glaube, man sieht mir das gar nicht so an. Also mir wird immer nachgesagt, ich sehe wesentlich jünger aus. Ne? Also ich gehe jetzt zusammen Schrittes auf die 50 zu. Zumindest im nächsten Jahr ist es dann soweit. Geboren bin ich tatsächlich in Lutherstadt Wittenberg, wo der gute Luther seine Thesen an die Wand geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, was mir das in die Wurzeln gelegt hat, aber zumindest das kritische Hinterfragen von Leben. Ne? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ein Revolutionär bin wie Luther. Er war ja auch Skorpion, also die können auch eine Menge mehr halten. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Spektrums, ich bin ein Stiermädchen, ne? Also ich suche dann doch eher die Harmonie. Ne? Das unterscheidet mich wahrscheinlich von Luther. Aber ich bin da geboren und bin also in der ehemaligen DDR groß geworden, ne? Und habe alles dann miterlebt. Also ich war 12, als die Wende kam. Das war schon ein einschneidendes Erlebnis. Politisch hätte ich damals gar nichts beurteilen können. Mit 12 hast du keine politische Meinung, sondern du guckst auf deine Eltern. Und das weiß ich auch noch. Ne? Ich habe viel auf meine Eltern geguckt. Und das hat mich auch zu dem gebracht, was ich heute mache. Denn wir gucken, gerade wenn wir heranwachsen, gucken wir immer auf unsere Eltern, ne? Wie die mit Dingen umgehen. Wir übernehmen auch die Gefühle. Also ich kann mich heute rückblickend gut daran erinnern, dass ich diese Lebensangst von meinen Eltern, ne? Also ich weiß noch, der erste Ausflug in den Westen, ne? Was hatten sie da für eine Angst? Das war an einem Samstag. Samstags gab es damals immer noch bei uns Schule, Spaghetti essen, immer jeden Samstag. Und dann sind wir rüber in den Westen, in Berlin. Und meine Eltern hatten so eine Angst, dass sie nicht mehr zurückkommen. Und dieses Gefühl nimmt man mit, ne? Und dieses Gefühl.
Die Angst, ne?
Und das ist so das, womit ich mich ja heute auch viel befasse. Dann der Schnelldurchlauf. Ich bin dann auch kurz nach der Wende, ich habe das noch nie so betrachtet, ob das jetzt damit zu tun hat, sicherlich auch, bin ich krank geworden an einer klassischen Essstörung, also das, was viele junge Mädchen und heute auch junge Männer betrifft. Ne? Also ich habe alles durch, ich habe die Magersucht durch, ich war hier, wurde ich mit 17 in die Kinder- und Jugendpsychiatrie der Charité eingewiesen, ne? Also da hatte ich ja noch gar keine Handhabe. Kenne auch die Bulimie, kenne auch das Binge-Eating. Und das waren so sicherlich auch Eckpfeiler in meinem Lebenslauf, die mich auf den Weg gebracht haben, mich damit auseinanderzusetzen, was mich dann auch beruflich jetzt anleitet. Ne? Und dann habe ich alles probiert, um zu überleben. Also ich bin den klassischen Weg der Schulmedizin gegangen mit Krankenhausaufenthalten, mit Gesprächstherapie. Es hat nicht geholfen. Für die Schulmedizin ist das tatsächlich auch eine unheilbare Krankheit. Also die sagen eher, du musst damit lernen zu leben. Und das ist auch etwas, was mich schon immer auszeichnet. Ich akzeptiere das einfach nicht. Ne? Also ich könnte in die Tischkante beißen, wenn ich so einen Satz höre. Und das war so ein Beweggrund, warum ich mich dann auf die Suche nach Alternativen begeben habe und bin zu dem gekommen, was ich heute selber mache, zur Naturheilkunde, vor allem aber zum systemischen Familienstellen. Und da muss ich sagen, das hat mir nicht nur mein Leben gerettet, sondern ne, um es mal ganz platt, ich komme hier aus Berlin. Mittlerweile lebe ich ja lange genug in Berlin. Also die sprechen ja sehr direkt. Das hat mir den Arsch gebrannt, ne? Und dann habe ich mein Leben gemeistert, ne? So wie alle von uns, ne? Also ich habe studiert, habe mein Studium abgebrochen. Das hat auch viel systemische, also Hintergründe in meiner Familiengeschichte, ne? Mein Papa ist ein sehr
Was
leistungsorientierter.
hattest du denn studiert? Was hast du gemacht damals?
Also zum einen, ne, jetzt sind wir ja schon mitten im Thema, weil das wirklich
Ja.
familiensystemisch ist. Mein Vater
Ja.
leistungsorientiert, hat ein Doppelstudium absolviert. Ich weiß auch mittlerweile warum, weil er kommt aus einem Elternhaus, das ebenfalls leistungsorientiert ist und wo es nur Ärzte gibt. Ärzte, Zahnärzte, Chirurgen. Und er wurde mit seiner Familie immer quasi im kleinen Salon empfangen. Und dann hat er gesagt, das möchte er nicht für seine Kinder und auch nicht für sich, hat ein Doppelstudium absolviert, Diplom. Betriebswirt und Ingenieur. Und er ist natürlich auch insofern Opfer der Wende, ne? Und hat dann tatsächlich auch mal wortwörtlich gesagt, er würde gerne in mir das verwirklichen, was er nicht hatte. Also war doch mein Weg vorgezeichnet, mindestens ein BWL-Studium, mindestens Top-Managerin und auf jeden Fall den Doktortitel, weil er hatte auch den Doktortitel angefangen, bevor die Wende kam. Und so war dann auch der Werdegang. Und das war recht mühselig, ne? Mich aus diesen, weil ich meinen Papa über alles liebe, bis heute. Aber ich glaube, er war dann schon sehr enttäuscht, als ich das Studium abgebrochen habe. Und für mich war es aber ein Befreiungsschlag. Und ich habe BWL studiert, ich habe dann noch Wirtschaftsrecht studiert, das war alles nichts, das habe ich abgebrochen. Und dann bin ich zu dem gekommen, was ich dann auch 10 Jahre später auch wirklich beendet habe. Literatur, was ganz anderes, Publizistik, Kommunikationswissenschaften, Politik. Also das waren so mehr. Kommunikation hat mich immer fasziniert. Also auch im Sinne, das leitet mich oder begleitet mich auch immer noch, ne? Also Dinge auszusprechen, Dinge zu formulieren, das nutze ich ja auch heute noch in der Heilpraxis. Sprache ist schon ein wichtiges Medium, ne? Also damit können wir
Den
zerstören,
Fall.
können wir aber eben auch heilen. Und erstmal habe ich mich für den manipulativen Weg entschieden, ne? Kommunikationswissenschaft, Politik, das ist ja nicht unbedingt der authentische Weg, ne? Zumindest wenn man sich so Politiker anguckt, nicht alle, aber einige. Und das habe ich, wie gesagt, dann auch abgebrochen und habe mich für die Praxis entschieden, weil ich wirklich nicht so der Theoretiker bin. Ich bin ein Mensch, ich möchte gerne vom Leben lernen, ne? Und das zeichnet mich auch aus bis heute. So, und dann 10 Jahre später, ich war dann schon in der Praxis, also in Unternehmen tätig. Und 10 Jahre später habe ich das Studium beendet. Und dann bin ich aber einen ganz anderen Weg gegangen und habe mich schon währenddessen einfach aufgrund meiner eigenen Geschichte mit diesen Naturheilverfahren und den systemischen Familienstellen beschäftigt und bin dann dort hängen geblieben. Also hatte all diese Therapieverfahren die Berechtigung, das anzuwenden, noch bevor ich quasi den staatlichen Schein hatte, Heilpraktiker, dass ich das auch wirklich am Menschen anwenden darf. Also
Ah, super.
ich habe so in die Vollen gegriffen und habe wirklich so mit dem Leben gelernt, ne? Und mit dem Leben auch das gefunden, was mich ausmacht. Und rückblickend würde ich sagen, das ist auch ein Satz, den ich vielen Menschen mitgebe. Wir müssen wirklich unsere Potenziale aus unserer Biografie schöpfen, sonst macht das nämlich verdammt nochmal alles gar keinen Sinn.
Auch so. Ist auch so. Und ich sag mal, manchmal muss man ja auch den Weg finden. Also ich sag mal, der wird einem nicht auf ein Tablett serviert. Also mein Kopf sagt vieles, aber mein Gefühl, das muss auch da drin stecken. Also ich habe nämlich auch schon mal Studium abgebrochen, deswegen weiß ich das, wie das ist, wenn es sich anfühlt. So der Verstand sagt, mach das, das ist gut, ne? So ich habe Medizin studiert auch und im zweiten Semester habe ich gedacht, was machst du hier eigentlich? Du bist auch nicht nah am Patienten bei dem Studium, ne?
Ja,
Und das
das
ist
ist
eben
gut.
das, weißt du, und das, da geht es mir auch Kommunikation, anfassen, erfühlen, erspüren. Das sind so eher meine Werte gewesen, wo ich dachte, boah, ich will ja viel näher ran sein am Patienten. Und wenn ich jetzt hier nur wissenschaftlich, Pharmazie, Chemie, Biochemie, das Ganze lernen muss, wann fängt das denn mal an, lustig zu werden hier?
Ja,
Und
beim
das
Guten.
ist halt so, ne?
Genau,
Also
beim
du
Guten.
bist halt weg vom Menschen und nur in der Wissenschaft, was ja auch nett ist und macht bestimmt einigen auch Spaß. Aber ich glaube auch eben, da muss jeder für sich entscheiden, was ist jetzt meins, was passt zu mir, meinen Werten, ist es wirklich das, was ich mir vorstellen kann, später auch zu machen, geht mir das Herz auf, wenn ich nur daran denke. Und ich habe ganz klar gewusst, nee, ich breche das mal eben hier ab. Ist ja auch mutig, etwas abzubrechen und sich selber einzugestehen, dass es nicht funktioniert. Ja, das müssen wir auch lernen, ne? Auch Nein muss man lernen, auf jeden Fall, ne? Aber ich bin bei dir noch hängen geblieben, bei dem Thema Magersucht, muss ich gestehen. Und du hast ja auch gesagt, dass du vorher auch früher auch in dieser klassischen Therapie gewesen bist. Also ne, Gesprächstherapie, diese klassische Sache halt. Ne? Kenne ich auch übrigens. Habe ich auch mal mitgemacht und habe auch gemerkt, dass es bei mir nichts gebracht hat. Weil natürlich wird da ganz anders vorgegangen als jetzt, sage ich mal, bei diesen systemischen Aufstellungen und so. Das sagt mir ja auch was. Würdest du behaupten, so jetzt aus deiner heutigen Erfahrung, aus deiner heutigen Sicht, dass eine Magersucht heilbar ist oder beziehungsweise wir können daran arbeiten, dass du sozusagen wieder in eine stabile psychische Lage kommst?
Ja, ich bin Heilpraktikerin, deswegen darf ich nie und nimmer Heilversprechen abgeben, würde ich auch. Allerdings, das, was du vor dir siehst, ist eigentlich das lebende Beispiel dafür, dass es gelingen kann. Also ich bin heute tatsächlich symptomfrei. Es war für mich ein langer Weg, eine lange Suche. Und ich begleite auch Menschen mit Essstörungen, auch viel Angehörige, weil im systemischen Familienstellen ist es ja auch so, dass wir immer für die arbeiten dürfen, auch die quasi nach uns kommen. Also ich durfte für meine Tochter arbeiten, aber ich darf zum Beispiel nicht für meine große Schwester arbeiten, ne? Weil da verletze ich die Hierarchie eigentlich des Lebens. Und Eltern dürfen ja durchaus auch für ihre Kinder arbeiten. Oder noch viel mehr, Eltern dürfen an sich arbeiten, ne? Also das ist, das kann jeder, vielleicht ein hinkender Vergleich, aber jeder Tiermediziner, der ganzheitlich arbeitet, würde auch immer sagen, begleitend dazu, das Tier zu behandeln, müsste man eigentlich auch die Halter behandeln. Ne? Und das ist ja so, Kinder tragen, genauso wie Hunde, tragen für ihre Besitzer und Kinder tragen für ihre Eltern. Also wir sind, ich bin selber Mama, meine Tochter ist 6 und als sie auf die Welt kam, das ist ja ein Bündel an Liebesfähigkeit. Ne? Und so offen für alles, also die saugen doch alles auf, das beginnt doch schon im Mutterleib. Und dass wir Dinge übernehmen, allein wenn du dir vorstellst, der Atem, ne, also wie eine Schwangere atmet, wenn du schnell atmest, das geht doch sofort in den Bauch und diese Schwingungen übertragen sich doch auf das Kind. Und da fängt das Tragen ja schon an, aus Liebe. Ne? Also es ist ja sogar nachgewiesen, dass Zellen des Kindes gehen in den Mutter, also in den Mutterleib. Ne? Also man dachte immer, das ist nur umgekehrt. Also nur die Mama versorgt das Kind. Nein, es ist auch umgekehrt. Zellen des Kindes gehen in den Mutterleib, und zwar wichtige Stammzellen, damit die Mutter im Zweifel einer Krankheit oder im Falle einer Krankheit quasi Stammpotenzial hat, um sich zu erneuern. Das ist doch faszinierend, dieser Ausstand.
Ja,
und deswegen tragen Kinder auch schon sehr früh. Also, und wir wollen, und das ist ja so, dass die Systemik ist für mich wirklich wie ein Lebenshandbuch. Und ich musste das auf die harte Tour lernen. Also du, ich bin schon oberschlau mit 6 oder 8 durch die Welt gelaufen und habe meinen Eltern erklärt, dass es in ihren Familien oder speziell in der Familie meiner Mutter doch genauso abläuft, das, was ich immer gehört habe, wie bei uns zu Hause, wo ich schon verstanden habe, da wiederholt sich was. Ne? Und wie soll das auch anders sein? Ne? Also das sind ja ganz, ganz frühkindliche Prägungen oder teilweise wirklich im Mutterleib. Und du, wenn ich zurückblicke, jetzt auch Thema Magersucht. Ich habe ja meine Mutter habe ich erlebt, meine Oma habe ich erlebt und alle haderten mit ihrem Körper. Ne? Und davor die Frau, die ist ein schweres Thema, bei einem Abtreibungsversuch ihres 4. Kindes durch die Hand ihrer Schwägerin gestorben. Und das, ne? Also da ist ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Der Verstand sagt, das hat mit mir nichts zu tun, das ist zig Millionen Jahre her. Aber nein, diese Informationen schwimmen in Epigenetik, ne, ist auch wissenschaftlich bewiesen, das schwimmt alles in uns. Da geht es um Thema wirklich Körper, da geht es um Thema Sexualität, da geht es um Thema Kinder haben, da geht es um Leben und Tod. Also da kriege ich Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Und das, ne, das transportiert sich durch den Mutterleib, durch, ne, durch all die Schwingungen. Und ganz ehrlich, also meine Tochter ist jetzt da drüben im anderen Zimmer, selbst wenn sie, weiß ich nicht, in der Kita, die Kita ist heute geschlossen, wäre, ist doch das Band zwischen uns nicht getrennt. Also Erziehung oder Prägung passiert doch auch unbewusst. Und du, durch die Magersucht, das ist im Nachhinein ist das ein großer Segen, weil die mich auf so viel gebracht hat, ne? Also das Leben zu hinterfragen und nicht das so zu akzeptieren, ne? Nicht das Schulmedizinische. Ich will das überhaupt gar nicht verteufeln. Für die Akutmedizin ist die Schulmedizin grandios, aber für chronische Geschehen hat sie nicht unbedingt Antworten. Das ist einfach so. Und da habe ich tatsächlich in der Auseinandersetzung mit mir, mit meinem Familiensystem und mit dem Leben tatsächlich sehr viel Heil gefunden, sodass ich heute sagen kann, ich bin symptomfrei.
Ja, ja. Weißt du, bei mir im Podcast geht es ja auch um Stress und Stressmanagement auch, weißt du. Und ich glaube auch, dass diese ganz alten Themen, die ganz tief drinstecken, dass man sagt immer Körper, Geist und Seele, am Ende deine Seele trägt ja mit, alte Wunden, Kriegswunden, sage ich jetzt mal, die ganzen Themen, die dahinter stecken. Und das zählt für mich zum Beispiel auch unter Stress, ne? Weil du nimmst etwas mit, was dir gar nicht gehört. Ich sage immer, wenn meine Mutter Angst hat vorm Gewitter und die Oma hatte auch schon Angst vor Gewitter und die Oma hatte auch schon Angst vor Gewitter. Das heißt, du trägst diese Angst von diesen Frauen mit über Generationen. Und das ist gar nicht deine Angst. Also musst du lernen, diese Angst irgendwie zu verabschieden, da einen Cut zu machen und erstmal hinzugucken, okay, warum, weshalb, wieso. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir es verstehen auch, können wir schon was auflösen. Aber sich dessen bewusst zu sein, also es kann auch Stress sein, der gar nicht mein Stress ist. Und deswegen ist eben dieses Stressthema für mich so interessant auch, weil es ist ein Riesenfeld, was sich da auftut, warum überhaupt ich bei mir selber Stress haben kann. Und deswegen finde ich das immer klasse, systemische Aufstellung kann ich einfach nur empfehlen, habe ich auch schon öfters mitgemacht und auch große Erkenntnisse gehabt dadurch. Also es ist richtig gut. Und so kann ich an mir arbeiten, damit ich in der Zukunft nicht mehr so gestresst bin mit meinen Themen. Ne? Das, ob das jetzt diese körperliche Geschichte ist, ob Frauen unzufrieden sind mit ihren Körpern, sich selbst nicht lieben können, nicht annehmen können mit den Dingen. Bei mir in der Praxis geht es ja auch um Krankheiten, chronische Erkrankungen, das zählt alles da jetzt mal mit rein. Ne? Wir müssen einfach tiefer hingucken. Ne? Eine Krankheit kommt nicht zufällig, sage ich ja auch immer. Das wirst du mir bestätigen. Ne? Irgendwann ist die Krankheit da, weil der Körper sozusagen etwas in sein Feld lässt. Ne? Der Körper ist bereit oder empfänglich dafür, weil er geschwächt ist oder weil eben irgendetwas nicht funktioniert und dementsprechend hat Krankheit ja eine Chance. Und da fängt das ganze Spiel von uns beiden ja schon an, dass wir sagen, interessant. Jetzt müssen wir mal genauer hingucken. Das heißt also, Gott sei Dank, guckst du nicht nur, sage ich mal, wie so die klassischen Heilpraktiker vielleicht, auf Krankheit, Blutanalyse, Darmuntersuchung oder was weiß ich, sondern du guckst auch eben tiefer, gell?
Ich möchte kurz etwas ansprechen, was viele Frauen mit Lipödem kennen, aber selten so klar gesagt wird. Dieses Gefühl, alles zu versuchen und trotzdem verändert sich nichts wirklich. Du achtest auf deine Ernährung, du bewegst dich, du gibst dir Mühe und trotzdem bleiben Schmerzen, schwere Beine, Frust und dieses Gefühl, im eigenen Körper nicht richtig verstanden zu werden. Dazu kommen oft Sätze von außen, wie du musst einfach abnehmen oder mach doch mehr Sport. Und innerlich wächst der Druck. Genau für diese Situation habe ich den Lipödem-Club gegründet. Ein Raum nur für Frauen, die wirklich betroffen sind. Die nicht mehr hören wollen, was sie alles sollten, sondern verstehen möchten, was in ihrem Körper passiert. Im Lipödem-Club bekommst du Klarheit statt Verwirrung. Alltagstaugliche Unterstützung. Wissen zu Schmerzen, Stress und Nervensystem und Austausch mit Frauen, die wirklich verstehen. Hier geht es nicht um Perfektion, sondern darum, wieder mehr Ruhe, Orientierung und Vertrauen in deinen Körper zu finden. Wenn du spürst, dass du so nicht mehr weitermachen möchtest, dann schau dir gerne den Lipödem-Club an. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
Tatsächlich. Also ich habe auch viel mich inspirieren lassen von der chinesischen Medizin. Da ist es ja viel verbreiteter als bei uns, dass hinter einem Organ auch bestimmte Lebensthemen stehen. Ne? Also das ist für mich, ich würde mich heute auch als Beziehungsexpertin bezeichnen, und zwar Beziehung jeglicher Art. Ne? Zu allem haben wir eine Beziehung, selbst zu einem Stuhl, ne, wenn wir ihn lieben, aber auch zu Geld, zu Erfolg. Und eben, es gibt auch eine Organ-Konflikt-Beziehung. Ne? Also es ist, wie du sagtest, nicht zufällig, wo sich Krankheiten manifestieren, sondern die Leberzelle ist so hochspezifisch. Es gibt nur ganz wenige Zellen in unserem Körper, die so autark sind, dass sie sich durch den ganzen Körper bewegen können. Und das sind unsere Blutzellen, das sind Immunzellen und das sind Krebszellen. Aber alle anderen sind spezialisiert an ihrem Ort. Und der Volksmund, ich liebe den Volksmund, der ist da so weise. Ne? Also er sagt ja auch, uns ist eine Laus über die Leber gelaufen. Und das heißt, da hat jemand meine Autorität, ne, mich in meiner Autorität untergraben, ne, oder verletzt. Und das sind tatsächlich genau die Lebensthemen. Ne? Also für Männer ist das noch mal schlimmer als für Frauen. Aber so ein Autoritätseinbruch ist wirklich schlimm. Und gerade Männer, das hörst du, wenn ein Mann so eine ganz tiefe, donnernde, sonore Stimme hat, dann sagt man ja auch, das ist eine Leberstimme. Ne? Also der kann doch ohne Mikrofon einen Saal zum Klingen bringen. Und dann gibt es Männer, die so ganz, ne, fistelig sprechen, so fast rauchend. Und dann weißt du immer, okay, der hat ein Leberproblem. Ne? Mhm. Das ist für mich, also eigentlich kannst du den Körper ja dann wirklich wie eine Landkarte lesen. Und wenn wir, also ich habe wirklich das Privileg gehabt, von großen Heilern und Heilpraktikern zu lernen. Und eine von denen ist Rosina Sonnenschmidt, auch Heilpraktikerin und hat so ein fundiertes medizinisches Wissen. Und sie hat auch diese Organkonfliktbeziehung nochmal, ne, nochmal weiterentwickelt, auch die Homöopathie. Also hinter mir siehst du auch die schweren Homöopathiebücher. Aber sie sagt, Heilung, das, was wir alle anstreben, ne? Also das betrifft aber auch, also das betrifft ja nicht nur Krankheit, sondern auch psychische Erscheinungen oder Phänomene wie Stress. Und das geht immer einher mit einem Wandel in Fühlen, Denken und Handeln. Und es ist eben nicht getan, einfach nur das Skalpell anzusetzen und was wegzuschneiden oder die Tablette einzunehmen. Das ist auch gut für den Akutfall, aber dann müssen wir, wie du sagtest, einfach tiefer blicken.
So. Absolut. Machst du dann auch so einen Body-Scan, so wie ich? Also ich bin ja Osteopathin, also ich fasse ja an, also ich berühre den Körper. Machst du das auch in deiner Arbeit oder bist du da anders unterwegs, diese organischen Strukturen oder so? Schaust du dir das an?
Also ich schaue mir die Arztbefunde an. Die meisten Menschen, die mit wirklich harten Befunden zu mir kommen, die sind ja auch in schulmedizinischer Begleitung. Und wenn nicht, ich habe eine, die hat wirklich schwerste MS und die habe ich zur Schulmedizinerin geschickt, weil ich gesagt habe, wir brauchen auch für diese seelischen, es sind ja eigentlich innere Prozesse, ne, und seelische Prozesse, da brauchen wir Zeit. Und ich bin immer dafür, das Beste aus allen Welten zu verbinden. Insofern ist es für mich immer oder nicht immer notwendig, wirklich Hand anzulegen, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern die Diagnose steht meist fest. Meins ist dann wirklich eher, und das ist wirklich meine Spezialisierung, ich gucke auf die Phänomene. Also alles ist für mich eingebettet in Leben. Alles ist Lebensvollzug, ob Beruf, privat, also Beziehung oder Krankheit, Gesundheit. Alles ist doch Vollzug von Leben. Und dann müssen wir gucken, wir können es ja erstmal als Phänomen des Lebens einordnen und sagen, okay, das ist jetzt so. Und was sagt uns das? Du hast es so schön gesagt, ne? Also mit diesem Körper und das ist nicht zufällig und dann kommt die Krankheit und dann hören wir zu. Und da dürfen wir doch mal ehrlich sein, wir hören doch nicht immer zu. Und der Körper somatisiert doch erst dann und vor allem dann, wenn wir nicht mehr zuhören. Also wie viele Menschen hören sich wirklich noch zu? Wie viele Menschen hören einander zu? Ne? Also man könnte ja schon fast behaupten, Dialoge sind in der Regel Monologe, die einander ins Wort fallen. Ne? Also das erlebst du doch ganz oft in Beziehungen. Dann ist es noch Handy vom
Bild. Ja.
Also das Zuhören ist sowas Einfaches, aber sowas Anspruchsvolles. Und ich höre dann eigentlich eher zu, ne, und höre hin und übersetze. Ich habe auch eine wundervolle Ausbildung machen dürfen vor 13 Jahren jetzt oder 14 Jahren auch bei Rosina Sonnenschmidt, wo es darum ging, die Wahrnehmungskanäle, das brauchen wir doch als Heilpraktiker oder Heilende, die Wahrnehmungskanäle zu schulen, weil uns nützt es doch nichts, was der Patient uns sagt, sondern wir müssen doch fühlen, was dahinter steht, also zwischen den Zeilen lesen. Und da hilft mir unglaublich meine Wahrnehmung. Ne? Also auch anfassen, da fasse ich dann schon mal an, ich nehme mal die Hand, allein das Händeschütteln, das sind so alte Male. Und das ist nicht, weil die damals höflich waren zueinander, sondern weil sie wissen wollten, mit wem habe ich es zu tun, habe ich es mit Freund oder Feind zu tun. Und da in den Körperkontakt, ne?
Ja.
Umarmen und dann, ne, also die Patientin, die ich jetzt im Kopf habe, die ist auch sehr schlank und dann fühlst du ja wirklich die Körperstrukturen, wenn du jemanden umarmst. Und das ist für mich fast schon, ne, ein diagnostischer Test, ne, das Scannen, ne,
genau,
angucken und vor allem das Wahrnehmen, ne, also da muss ich nicht unbedingt die körperliche, also wie du sagtest, den Bodyscan machen, sondern ich gucke dann eher, ne, warum also eigentlich ist die Kernfrage, du hast es auch vorhin so schön gesagt, das Wort Bewusstsein. Ne? Welches Bewusstsein schafft eine Erkrankung? Und welches Bewusstsein braucht Stress? Ne? Also es ist ja alles Stress. Ne? Das ist jetzt auf dem Stressspektrum, ne? So eine chronische Erkrankung ist ja ganz weit, ne, auf einer Seite des Pegels. Und dann gibt es natürlich viele Abstufungen, ne? Und das ist doch immer die Frage, Bewusstsein schafft das
jetzt? Ja, ja. Und ich sag mal, bei uns ist es ja wirklich so, also ich darf anfassen, das ist wunderbar, aber ich glaube schon, der erste Einblick auf den Menschen, wenn der reinkommt, wie verhält er sich, introvertiert, extrovertiert, redet er gerne, redet er nicht. Also ich meine, unsere Wahrnehmung, sage ich mal, von geschulten Therapeuten, wir haben so feine Antennen, das kann sich keiner vorstellen. Jetzt nach 26 Jahren kann ich sagen, ja, das sind sehr feine Antennen. Und wenn ich dann noch anfasse, dann gibt es sofort eine Resonanz mit meinem System. Ich taste halt jedes Organ einmal ab, das heißt die Leber, die Nierchen, also alles, was da geht. Deswegen die Laus über die Leber laufen, ist auch ein Spruch, den ich sehr häufig benutze in der Praxis. Weil ich sage, die Laus geht auch mal über die Niere.
Ja, ja.
Die kann sich auf verschiedene Organe festlegen. Aber ich gehe auch sehr viel immer, weil ich ja Emotionscoach bin, auch auf Emotionen ein. Ne? Das heißt also ein Trauma sozusagen, was ich auch auf ein Organ ablegen kann. Das finde ich auch häufig in der Praxis. Gell? Also auch da, wir müssen manchmal auch auf die Geschichten unserer Patienten schauen. Welche Geschichten waren schon mal sehr traumatisch? Ist irgendwas mal passiert? Und das kann sich niederlegen auf den Körper. Und den kriegen wir nicht hin, indem wir zur Massage rennen. Also da kommen wir nicht in die Heilung, sondern wir können sicherlich mal genauer hinschauen, was ist denn da gewesen. So. Und ich denke, da nickst du schon die ganze Zeit. Ich freue mich immer, wenn jemand versteht, was ich da mache. Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich bin so alleine auf diesem weiten Feld, der gerade unter Osteopathie-Kollegen sowieso der sehr auf diese emotionalen Bereiche auch eingeht, die Psychologie mit einbezieht auch in dieser Arbeit, weil der Körper ist mehr als nur Fleisch. Das ist einfach so.
Genau. Ich würde das auch sagen, ne? Also ich würde dann immer sagen, ne, es ist mehr als nur ein zufällig zusammengewürfelter Haufen an Zellen, sondern eigentlich ist es ja wirklich so, jede Zelle hat ein Bewusstsein. Ne? Wir sagen das immer so salopp. Ne? Wir sind heute so feingeistig und wissen so viel und
hört sich so spirituell an, weil ja, genau, das ist ja so, genau, mein Gott, das hört sich ja so weit weg an irgendwie.
Aber ist das, nicht? Das ist ganz lebenspraktisch, ne? Und wenn was
wir so hochsensibel.
Ja, ja, genau. Dann dürfen wir das aber auch ernst nehmen, ne? Und dann wirst du das natürlich auch die Verhärtungen oder die Bewegungen, ne, oder eben Nichtbewegungen körperlich wahrnehmen, ne, wenn du deine Hand auflegst. Und dann ist es eben kein Zufall, ob die Niere, ne, oder die Leber oder, ne, so viele Frauen haben es mit der Schilddrüse. Ne? Also das ist kein Zufall. Da gebe ich dir 100% recht. Ne?
Und dann, vor allen Dingen, es gibt ja gewisse Krankheitsbilder und ich sag mal, als ich angefangen habe, noch als junge Dame in der Physiotherapie, war vielleicht, weiß ich nicht, ne, da war Hashimoto doch nie ein Thema. Das Lipödem war nie ein Thema. Hä? Also ich sag mal, es gibt gewisse Krankheitsbilder, die haben jetzt ein richtiges Boom, erfahren die gerade. Und auf einmal hat jeder irgendwo die Schilddrüse dabei, auf einmal hat ne, Darmproblematiken. Also am Ende knallt gerade bei allen gefühlt die Sicherung durch. Und wir müssen uns überlegen, was ist denn jetzt passiert? Was war denn in den letzten Jahren so schlimm? Was denn da gewesen ist? Wie können wir die Leute wieder abholen? Und ich glaube, das ist eben das, was wir sehen. Ne? Also du siehst es ja auch in der Praxis, dass gerade viel zu tun ist.
Yeah.
Und ich glaube, dass es ganz viele braucht, die da rausgehen müssen. Also wir machen uns ja sichtbar, wir beide. Das finde ich schon mal gut, dass wir sozusagen den Menschen zeigen, hallo, wir bieten Hilfe an. Aber es gibt halt eben auch ganz viele, die das nicht so sehen. Die gehen zum Hausarzt oder so und da wird halt der klassische Weg erstmal angeboten. Aber bitte auch nochmal diese Alternativwege in Betracht ziehen. Das wäre sehr sinnvoll.
Mhm.
Das siehst du auch, denke ich, ne? Genau. Das heißt also, du hast dich jetzt auf ein Kernthema spezialisiert oder bist du noch immer breit gefächert, dass du sagst, also ich sage nicht nur Schilddrüse oder so, sondern die Patienten kommen mit irgendeinem Problem zu mir, wie bei mir auch, und sagen, okay, wir müssen das eingrenzen, wir gucken mal jetzt, wo ist das wirkliche Kernthema dieses Problems.
Machst ja, auch? Ich hab tatsächlich hier in der Praxis, ist es breit gefächert, es sind, ich bin immer wieder überrascht, ich meine, man, ob wir das aussenden, ne? Also das ist auch sehr harte Krankheiten wie MS, ne? Und auch andere harte Autoimmunerkrankungen sind. Das merke ich dann schon, das beansprucht mich ja auch. Das sind dann schon härtere Themen und es gibt durchaus Geschichten, da steht auch mein Mund offen, ne? Weil da haben dann andere Seelen haben noch mehr hier geschrien, ne? in der Verteilung von Schwere. Du, ich hatte auch letzte Woche hier eine bestandene Führungskraft, der sagt zu mir, er braucht ein Sparing für berufliche Themen. Ne? Und bei mir, also es ist breit gefächert und bei mir geht es wirklich darum, ich frage mich auch da, welches Bewusstsein schafft es und warum jetzt und wie passt das in das Leben und was heißt das? Ne? Also weil eigentlich ist das ja wirklich nur die Sprache, für mich ist es mittlerweile so, es ist die Sprache des Lebens und erst kommt der Körper, ne, wenn wir nicht zuhören. Also ich würde sagen, meine Tochter ist noch durchaus in der Lage, sich selber zuzuhören. Aber auch, wir sind ja auch darauf angewiesen, dass wir Anleitung haben. Ne? Also das hatten wir beide jetzt wahrscheinlich nicht durch unsere Eltern. Meine Tochter hat da schon eine andere Anleitung, ne? Weil ich einfach auch dieses Bewusstsein mitbringe. Und dann spricht ja zuerst, wenn wir diese Anleitung nicht haben und uns so sehr im Außen orientieren müssen, und immer wieder auf die Nase fallen, du, dann spricht zuerst der Körper und irgendwann spricht härter noch, als ich es jemals aussprechen könnte, das Leben. Ne? Also da muss ich auch sagen, dass das Leben wirklich gnadenlos eindeutig ist. Und das sehen wir doch auch. Also, und ich finde das so faszinierend. Also auf der einen Seite zu dem, was du gerade sagtest, wir müssen uns, wenn wir mit so vielen Erkrankungen es gerade zu tun haben, auch fragen, können wir dieses Leben, so wie wir es gerade gestalten oder wie wir gezwungen werden, es zu gestalten, durch Technologiesprünge und, durch Manipulation, durch was auch immer, ne? Also das müssen wir gar nicht aufzählen, können wir dieses Leben, so wie es ist, noch verdauen? Ja. Oder müssen wir da nicht tatsächlich, ne? Also am Ende sind doch alle Erkrankungen auch eine Erkrankung oder aufgrund von fehlendem Lebensrhythmus. Ne? Also uns nicht mehr auf den Atem konzentrieren. Der Atem, wenn wir beim Thema Stress sind, ist doch das Erste, was wir weglassen. Ne? Dann wird der Atem ganz flach. Ne? Also ich gehe auch zum Osteopathen, der macht es genauso wie du, der fasst an und dann nimmt er das wahr. Ne? Und mein Mann hatte mal also nachts so richtige Koliken, ne? Wirklich schwere Schmerzen, Bauchschmerzen. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal zum Notarzt, weil jetzt, weiß ich jetzt auch nicht, ne? Weil er ist Radfahrer und er ist gestürzt und da kann ja wirklich was passieren. Und die haben durchgecheckt, am Ende haben sie ihn auch nur angeschlossen an Schmerztabletten. Und also so ein Beutelchen mit Schmerzmitteln. Und dann habe ich auch gesagt, am nächsten Tag, okay, wir gehen jetzt zu dem Osteopathen, ne? Weil ich sage, ich behandle meine Tochter wirklich, wenn es im akuten Fall, wenn sie erkältet ist. Ich habe sie auch schon durch Scharlach begleitet und, und. Also da sind uns als Heilpraktikerin darf ich das nicht, als Mutter darf ich das. Da sind uns ja keine Grenzen gesetzt, zumindest wenn wir Mutter sind. Und trotzdem lasse ich sie auch, ne, schulmedizinisch. Sie hat auch einen Hausarzt und sie hat aber auch eine eigene Homöopathin, weil da bin ich betriebsblind. Ne? Also ich bin dann an einen Punkt
Auch das geht.
gekommen, ne, wo ich gesagt habe,
Kann auch nicht jedem helfen aus der Familie,
nein,
das geht nicht.
das geht nicht. Da sind wir betriebsblind und meinen Mann würde ich auch nicht behandeln. Und ich habe ihn dann zu dem Osteopathen geschickt und der hat dann wirklich hier nur die Därme, ne, alle wieder in Position aufgrund des Sturzes. Das sind ja manchmal keine wirklich schweren Aufpreller, ne? Sagt man das? Also ein schwerer Fall. Aber das kann ja schon eine Menge bewirken. Und danach war das weg. Ne? Und dann musst du dir mal vorstellen, was so ein, ne, übertragener Aufprall, ne, wenn wir, weil du auch Traumata ansprachst, was das mit der Seele macht. Ne? Also wenn unser Körper schon so aus den Fugen geraten kann, können wir auch uns eingestehen, dass die Seele, dass wir durchaus beeindruckbar sind. Und zwar ganz unterschiedlich. Bei dem einen, ne, geht das so durch, die verdauen das, was passiert, dann lassen sie es los und dann ist gut. Und andere halten dann eben länger fest, ne? Und die beeindruckt das wirklich. Und das ist ja nichts anderes als ein Aufprall, ne? Das ist ein seelischer Aufprall. Und den dürfen wir dann auffangen, ne? Und da müssen wir dann noch mal teilweise in die Situation.
Absolut. Bietest du denn Kurse an? Bist du 1:1? Wie finden die Menschen dich?
Also ich habe eine Website, einfach nur katjafesselmann.de. Und ich mache jetzt tatsächlich auch, habe jetzt so ein Programm entwickelt, weil ich tatsächlich in der Praxis feststelle, und das ist ein Phänomen, was sich durch alle Altersklassen zieht, dass sich viele Menschen, egal ob sie 18 sind oder 75, ich habe hier eine 75-Jährige, die sich immer noch an ihren Eltern abarbeitet. Und die meisten kommen zu mir in die Praxis, egal mit welchen Phänomenen, ne? Ob nun Erkrankung oder Stress, Burnout, Leere, Trennung, Verlust, was auch immer. Und dann ne, muss man ja wirklich so ein bisschen detektivisch werden und seine Wahrnehmungskanäle, wie du auch sagtest, ne? Also da haben wir ja wirklich ein feines Gespür für die Dinge. Und wir kommen häufig dann noch mal zur Mutter. Und dann geht das große Buch des Lebens auf und dann kommen die ganzen Geschichten raus. Und das hat mich bewegt, nochmal genauer hinzugucken, weil ich wirklich dachte, hat das mit mir zu tun? Ne? Also kann man sich ja auch mal fragen. Und dann bin ich aber darauf, ich mache das jetzt auch schon seit 20 Jahren. Ne? Ich habe vor 20 Jahren angefangen, mich mit dem systemischen Familienstellen auseinanderzusetzen. Erstmal aufgrund meiner eigenen Thematik, aber dann auch, ne, mit Auftrag. Und ich habe festgestellt, es ist doch wirklich ein Phänomen. Warum gelingt es dem einen so leicht? Warum steht er so komplett mitten im Leben, alles flutscht und was auch immer? Das sehen wir auch auf LinkedIn, auf Instagram, das immer so echt ist, sei dahingestellt, aber bei vielen ist es ja echt. Ne? Und dann gibt es aber solche, die sind schwer krank oder kommen immer wieder in die gleichen Muster: Trennung, neue Beziehung, Hoffnung, wieder Distanz, wieder Trennung und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich mir diese Geschichten anhöre, was muss geliefert werden? Was müssen wir vollziehen? Ne? Also auch so, was muss ich meiner Tochter liefern, damit sie irgendwann an dem Startpunkt steht, an sich, wenn sie in ihr eigenes Leben gehen will und sagt, juhu, jetzt gehe ich los und dann gelingt ihr der größte Teil, ne? Um Gottes Willen, dass wir alle auf die Nase fallen, das sei dahingestellt. Aber dass das immer solche Auswüchse haben muss, ne? Das mich, da sage ich auch wieder, ne? Das will ich nicht akzeptieren. Und ich bin darauf gestoßen, dass das Leben uns eigentlich drei wirklich fundamentale und ganz unbestechliche Hinbewegungen abverlangt. Und die erste, das ist so simpel, aber also das, was heilt, ist doch am Ende ganz einfach. Und das Einfache ist das, was uns am meisten herausfordert. Und die erste Hinbewegung ist die Hinbewegung zur Mutter. Und das beginnt schon im Mutterleib. Und bei wie vielen ist das, das ist ja ein Fachterminus aus der Systemik, die sogenannte unterbrochene Hinbewegung zur Mutter. Also ich gehöre auch dazu, zu der Generation, Kind, ne, nach der Geburt wird der Mutter weggenommen, wird nicht auf die Brust, das macht man heute, sondern in ein Bettchen. Dann wird es nur zum Stillen gebracht, aber Stillen gab es damals nicht, weil das ist ja alles schädlich und was weiß ich, mit Belastung. Also wird die Flasche in den Mund gestopft. Ist schon gelaufen. Das Kind, die Seele ist doch reif. Also so schrumpelig meine Tochter war als Seele, ne, Tag 1, aber so reif ist die Seele, die ist beschlussfähig. Und um wir das alles hören mit diesen, wir müssen Kinder auch mal schreien lassen, machen wir heute alles nicht mehr. Aber das ist die Seele des Kindes, beschließt dort. Und das sind die Phänomene, auf denen ich auf die Spur gehen muss. Da beschließt die Seele, ich mache es alleine und ich vertraue meiner Mutter nicht. Ja. Das ist die erste Hinbewegung. Die zweite Hinbewegung habe ich auch bei meiner Tochter erlebt. Da sitzt ein fremder Mann mit am Frühstückstisch und immer wenn der spricht, guckt das Kind doch mich an und sagt, ist das okay, was der da sagt? Und dann sage ich, ja, es ist dein Papa. Na, also das ist ja ganz unbewusst. Und die zweite Hinbewegung ist die zum Vater. Und die gelingt aber nur mit der Mutter. Das heißt, ich begleite meine Tochter zu ihrem Vater, weil es gibt zwei unbestechliche Sätze des Lebens, wir können es auch sagen, wenn es nicht ganz so hart sein soll, in der Systemik, in der Lehre, dann tut es nicht ganz so weh, weil wenn ich sage des Lebens, hieße das, da geht es ans Eingemachte, geht es auch. Und die zwei Sätze sind ganz simpel, hinter dem Vater liegt der Lebenserfolg und der Erfolg trägt das Gesicht der Mutter. Punkt. Und wenn wir das verinnerlichen, ne, die zweite Hinbewegung gelingt nur mit der Mutter. Und wie viele Mütter stellen sich dazwischen auf dem Weg zum Vater? Ne, wissen wir alles, die Trennungskinder, ne, was da für Sätze laufen? Und dann, wenn wir diese zweite Bewegung vollzogen haben, passiert das dritte, gemeinsam mit den Eltern, quasi die Hinbewegung zum eigenen Leben. Früher hat man Rituale gemacht, ne? Macht man heute in bestimmten Kulturkreisen immer noch. Ne? Das, ne, Männerrituale und die dürfen dann nicht mehr das Zelt der Mutter betreten, weil der sogenannte Muttersohn gefährdet das Überleben der ganzen Gruppe. Das machen wir heute in der ersten Welt nicht, weil wir hier so sicher sind. Aber es wäre was Gutes. Und das Gleiche gilt aber auch für uns Töchter. Ne? Also wir dürfen uns nicht immer so bei unseren Vätern ausruhen, sondern wir müssen auf unsere Väter verzichten, um auch in die Arme eines guten Mannes laufen zu können. Ne? Und das sind so die drei Bewegungen. Und daraus habe ich jetzt tatsächlich einen Film gemacht. Ich sage immer, ein neuer Mensch entsteht in 9 Monaten. Also ich begleite Menschen gerne 9 Monate, dann schicke ich sie raus in ihr eigenes Leben. Aber wer hat denn heute schon 9 Monate Zeit? Kann man auch machen, das wäre dann 1:1. Aber ich habe das so komprimiert, dass ich sage, wir machen diese Bewegungen, die essentiellen Bewegungen, machen wir in 3 Monaten. Und dann, ne, gucken wir mal, wie es weitergeht. Aber dass die Menschen einen guten Startpunkt haben, die meisten von uns haben noch nicht mal diesen Startpunkt. Ich hatte den auch nicht. Ne? Also du, Magersucht, da steht das auch drüber. Ne? Da steht das Kind zwischen den Eltern. Bulimie genauso. Ne? Also ich will für den einen essen und für den anderen kotze ich. Ne? Also, und das Gleiche mit Magersucht, für den einen esse ich und für den anderen will ich sterben. Du stehst zwischen den Eltern. Und wie viele Menschen stehen auch in höherem Alter noch zwischen den Eltern. Und das zu ermöglichen, den guten Startpunkt ins Leben, das ist es aber quasi Ansinn dieses Programmes.
Also da würden mir 1000 Themen zu einfallen. 1000 Themen, ob das Beziehungsthemen sind, an sich Beziehungsthemen natürlich auch, aber eben auch die Liebe zu sich selber ein Thema ist. Also da sind ja ganz viele Sachen drin. Also wer sich da jetzt angesprochen fühlt, definitiv darf mal auf deine Homepage gehen, weil am Ende sind wir da immer bei dem Ursprung. Ja. Es ist der Ursprung, der uns programmiert hat sozusagen und der uns in dem Leben dann zeigt, wo wir vielleicht hinschauen dürfen. Und am Ende ist es immer wieder hin zum Ursprung. Das ist es halt, gell? Also super spannend, können ich stundenlang drüber quatschen, aber ich glaube, die Zeit ist schon langsam rum. Also, wer Interesse hat, sich wirklich da mit diesem Thema zu beschäftigen und auch bei sich mal tiefer reinschauen möchte. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen, mal wirklich reinzuschauen, keine Angst zu haben, weil ich denke, wenn man da wirklich mal an seinen Kern kommt und da mal hinschaut, dann wird sich deutlich etwas verbessern im Leben. Gesundheitlich, zwischenmenschlich, also ich sage mal, das ganze Feld wird sich komplett neu ausrichten und du wirst auch sicherlich eine neue Ausstrahlung bekommen, weil ich denke, du wirst auch in anderer Resonanz sein. Das ist toll. Also ich bedanke mich recht herzlich, Katja, war richtig toll. Also wie gesagt, wir könnten direkt 10 Podcasts weitermachen. Da würden mir 1000 andere Sachen noch zu einfallen. Aber ich würde sagen, erstmal machen wir hier einen Cut. Und wie gesagt, ich setze alles unten in die Shownotes, was wir brauchen, um Katja zu finden. Und bedanke mich erstmal. Vielen lieben Dank, Katja.
Danke.
Alles Gute dir. Ciao. Tschüss. Danke.
So, das war's für heute von deiner Stresstante. Wenn dir die Folge gefallen hat, klick auf Abonnieren, damit du keine Anti-Stress-Tipps mehr verpasst. Und teile diese Folge gerne mit einem Freund oder einer Freundin, die gerade so richtig im Stress ist. Und hast du ein Stressthema, das dich gerade so richtig nervt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Vielleicht wird das die nächste Folge. Bis dahin, mach's dir leicht und lass dich nicht stressen. Deine Christina.